Judith, mit wem bist du eigentlich so verwandt?
Also niemand, der berühmt ist, aber Uhrmachermeister sind schon in der Linie drin.
Also ich weiß gar nicht so richtig, mit wem ich eigentlich alles verwandt bin. Ich würde es gern mal wissen. Ich glaube, unsere Familie hat einen Stammbaum. Da hat sich auch irgendwer mal Mühe gegeben, den zu vervollständigen und nachzuforschen. Aber ich persönlich finde immer tatsächlich, aufgrund des Zweiten Weltkrieges ist es so ein Cut zur Vergangenheit, weil meine Familie zum Beispiel fliehen musste.
Ja, und trotzdem ist es ja sehr interessant. Ich fand es als Kind immer mega langweilig. Mein Großvater, der hat immer rumgemacht mit den Stammbäumen und die aufgemalt und so. Und ich dachte immer, es ist so sehr langweilig. Aber inzwischen finde ich das auch interessant zu sehen, einfach überhaupt diese Verästelung, die man selber hat, in seinem Herkommen so zu sehen und dann auch manchmal sogar auf Fotos zu erkennen, also Ähnlichkeiten zu sehen zwischen Ururgroßvätern und Großmüttern, wo man denkt, ah, okay, die Urmeisterlinie, die zieht sich an der Nase wirklich durch.
Ja, das finde ich auch super. Also ich schaue mir super gern halt die Frauen an und von der einen Seite meiner Familie kann man wirklich die Ähnlichkeiten sehen. Ich sehe mich jetzt nicht in anderen Fotos, aber in Teilen erkenne ich mich schon wieder.
Ja, und manchmal, wenn man dann so anfängt, so ein bisschen nachzuforschen, ich habe das mal auch gemacht in meiner Familie, dann auch rauszufinden, dass es da auch verschwiegene Personen gibt. Also Leute, über die auch so traditionell nicht gesprochen wird und die dann aber doch manchmal auch was bereithalten an Geschichte, was dann irgendwie doch mit einem selber zu tun hat. Also, dass die Art und Weise, wie über die eigene Geschichte gesprochen wird und welche Personen da drin vorkommen und wen man zulässt und auch wen man überhaupt anguckt. Also modern wäre ja zu sagen, ich gucke nur nach vorne und ich kann alles erreichen, wenn ich es nur will. Mit dieser Blickrichtung wird es ja schwierig, nach hinten zu gucken. Aber dann, wenn man nach hinten guckt, dann zu sehen, was macht das eigentlich mit mir?
Wer sind denn so verschwiegene Familienmitglieder?
Also in der Kriegsgeschichte und Vorkriegsgeschichte gibt es eben immer wieder Leute dann, die, ja, also wenn man dann nur ein bisschen in die eigene Geschichte hört, wir sind alle Kinder von Leuten, die im Krieg waren, auf der deutschen Seite, also wir beide jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, und da gibt es immer irgendwelche Onkel, ich kann da jetzt aus Datenschutzgründen in meine Geschichte nicht reingehen, aber die dann entweder verstoßen sind oder die irgendwas gemacht haben, was man so nicht weitertragen wollten oder die vielleicht auch etwas formuliert haben, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig hat hören wollen.
Es gibt ja auch sogar in der Bibel, ich weiß nicht genau wo, aber da steht, manche Dinge tragen sich bis ins siebte Glied. Und es gibt ja sowas wie transgenerationales Trauma oder ähnliches. Wir reichen eigentlich ziemlich weit in die Vergangenheit zurück.
Genau, und das anzuerkennen und sich nicht als determiniert wahrzunehmen, aber doch als geprägt. Und das auch auf der Genebene, also auf der rein biologischen Ebene, dass ich in eine Familientradition reingestellt bin, die mich bis ins Körperliche auch prägt und ausmacht.
Wenn wir über das Körperliche sprechen, ich habe mich schon mal gefragt, auch mit Freundinnen, wie sehen wir wohl in ein paar Generationen aus? Wie verändert sich unser Körper? Einfach zum Beispiel dadurch, dass wir so viel Smartphones benutzen und so viel sitzen. Wenn ich jetzt mal an meine Verwandten zurückdenke, besonders auf der einen Seite, das waren sehr muskulöse Menschen. Ich weiß nicht, wie lange sowas noch fortgeführt wird, weil wir einfach keine körperliche Arbeit mehr vollziehen.
Wir werden doch wieder Einhörner. Und damit steigen wir in den Text ein von heute. Was ist der Text?
Ja, wir sprechen über Matthäus 1. Eine Stelle, die man oft nicht kennt.
Das Matthäus-Evangelium fängt an mit dem Stammbaum. Und ich lese mal den Anfang vor. Ich werde es nicht durchziehen, aber ich fange mal an. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte Jesu Christi, dem Sohn Davids und dem Nachkomme Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach aus der Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Aminadab zeugte Naschalom und so weiter und so weiter und so weiter. Bis, also es geht wirklich sehr viel weiter, wer das nachlesen möchte, der kann das in Matthäus 1 machen. Bis Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria, aus der dann wiederum gezeugt wurde Jesus, der Gesalbte genannt wird.
Also die Männerlinie wird hier aufgezählt, zwischendurch kommen auch mal Frauen vor. Es wäre eine gute Inspiration für Namen, wenn man mal Kinder bekommt, aber die sind doch sehr altmodisch, die Namen.
Ja, klar, jetzt sag uns doch mal, wie es dir damit ging, das zu lesen.
Also ich dachte mir erstmal so, okay, das ist wirklich viel. Es gibt hier auch unterschiedliche Übersetzungen. Also die Übersetzung, die ich gelesen habe, da stand, ist der Vater von. Und dann wieder, ist der Vater von. Einige Bibelfiguren kannte ich, andere auch nicht. Dann endet es ja ziemlich abrupt. Es geht noch kurz, geht diese Textstelle eben auf Josef und Maria ein. Ja, und dann beginnt die Geburt von Jesu als in einem weiteren Bibeltext. Ich bin dieser Bibelstelle selten begegnet, nie in der Kirche, nie an Weihnachten. Deswegen ist das unser Beginn für unser Weihnachts-Special.
Genau, die Geschichte von der Geburt beginnt jetzt also hier für Matthäus mit einem Stammbaum. Und der Stammbaum fängt an bei Abraham, also einem der Urväter. Und wenn man dann, wie immer bei den Texten, irgendwie ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, dass hier eigentlich in den Namen oder stellvertretend in den Namen die gesamte Geschichte Israels als Grundlage aufgenommen wird und eigentlich als Vorbereitung aufgenommen wird für dieses Kind, was dann geboren werden soll. Und er fasst es aber nicht nochmal zusammen in der Geschichte. Er könnte ja auch einen kurzen Abriss der Geschichte geben. Das macht er aber nicht, sondern er lässt es eigentlich persönlich werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er wirklich eine knallharte biologische Zeugungslinie aufmacht. Also der hat biologisch stehen, das ist in dem Wort Zeugen, ne? Deswegen ist der Vater von, funktioniert nicht so richtig, weil Josef ist ja am Ende auch in gewisser Hinsicht der Vater von Jesus, aber eben nicht im Zeugungssinne. Und diese ganzen Leute hier, bis Jesus gezeugt wird, sind eben gezeugt, wie man es auf klassische Weise macht. Das speichere ich jetzt. Aber so. Und jeder einzelne Name wiederum, den könnte man anklicken und dann auch eine persönliche Geschichte, die in der Bibel ja erzählt wird, auch vorfinden. Das heißt, es sind Leute, ganz normale Menschen, die einander sich weiter fortgepflanzt und weiterentwickelt haben und natürlich aber auch jedes Mal in der Geschichte ihre eigene Erfahrung mit Gott und mit der Welt gemacht haben und die in diesen Stammbaum auch mit hineintragen. Das ist das eine. Also es gibt eine ganze Geschichte, in die hinein Jesus reingeboren wird. Und dann, willst du was dazu sagen?
Ja, also erstmal ganz klar die Feststellung, die Geschichte fängt nicht plötzlich an, Maria und Josef, sondern es passiert etwas. Also im Allgemeinen ist es ja auch immer so, diese Geschichte ist aufgeschrieben worden, nach dem Verständnis eben des auferstandenen Jesus. Dann wurde die Geburt rekonstruiert oder wie man es auch immer sagen möchte. Und vor dieser Geburt ist eben viel passiert und auch mit einigen Tiefen. Also wenn man den Stammbaum anschaut, haben die Personen ja auch einige schlimme Dinge begangen.
Genau, da sind böse Burschen drin und die stehen aber trotzdem in der Linie von Jesus. Das heißt, er wird in ein ganz normales Verhältnis von gelingendem und nicht gelingendem Leben und Leuten, die sich gut verhalten und Leuten, die sich nicht so gut verhalten, hineingeschrieben. Da könnten ja auch nur Heilige drinstehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern es sind eben ganz normale Menschen. Aber das, was sie unterscheidet, ist, dass sie alle einander gezeugt haben. Und das, was jetzt passiert, ist, dass Gott sich in die Zeugung von diesen Menschen einmischt. Und ich glaube, dieser Punkt, dass also der Jesus ist in der Welt und die Menschen hören ihm zu und er stirbt und er wird als Auferstandener wahrgenommen. Und dann die Idee hier von Matthäus zu sagen, jetzt müssen wir aber nochmal an den Anfang zurück, um das irgendwie festzuhalten, weil der Anfang ja auch immer schon etwas darüber sagt, wie ein Mensch dann auch wird oder wie er sich entwickelt oder wie er entsteht, jedenfalls hier. Und seiner Meinung nach reicht es eben nicht, mit der Geburt anzufangen, sondern auch auf irgendwie eine Weise darzustellen, dass davor etwas war. Und er macht es aber, und das ist bemerkenswert, sehr fast grafisch, also fast, das ist ja fast wie eine Excel-Tabelle. Und man kann eigentlich nur, wenn man dieses Zeugte. Und dann gibt's einen Cut bei Josef, der wird auch noch gezeugt. Aber dann wird eigentlich die wichtigste Person in dieser Genealogie, nämlich Maria, zu derjenigen, die Jesus gebärt. Also in ihr wird es gezeugt. In ihr wird gezeugt, den sie dann gebärt, der dann der Gesalbte genannt wird. Mehr ist erstmal nicht ausgesagt.
Aber diese Vaterlinie hier bricht im klassischen Sinne. Maria ist die Person, die dann Jesus gebärt.
Sie bricht, weil die Zeugung, die wir gewohnt sind, jetzt plötzlich nicht mehr die relevante Weitergabeform ist.
Der große Moment der Fragen.
Ja, genau, jetzt kommt und sagt, wie soll das denn gehen und kommt Gott da vom Himmel herab und hat der eigentlich auch einen Pimmel und so weiter. Also das, da, um genau das auch, würde ich sagen, auszuschließen, ist das hier nicht die Stoßrichtung, ja? Das zu fragen. Also das kann man fragen, aber dann hört die Geschichte auf. Also dann ist das, was wir über Jesus erfahren, hier eigentlich ans Ende gebracht. Also dann können wir uns da damit aufhalten, dass es so war und das oder behaupten, dass das geht. Oder uns überlegen, okay, was daran ist jetzt eigentlich für die folgende Geschichte und für das, was dann daraus erwächst, eigentlich das Wichtige.
Was ist denn jetzt hier das Wichtige, Judith?
Ja, dass wir von dem, wir sind geprägt in einer gezeugten Genealogie durch Gott, der sich in diesen Geburtsvorgang hier mit einmischt, eben zu einer Person werden. Also was wir durch Zeugung alleine nicht erreichen können, nämlich dass der Geist sich einmischt, dass der Geist dann plötzlich hier etwas in die Welt bringt, was durch uns nicht bewegt werden kann, aber wir durch den Geist.
Ganz schön kompliziert. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich will diese Dinge so zusammenbringen, ich erkenne auf jeden Fall die Struktur in dem Text und die ist anders als in anderen Texten, die wir gelesen haben. Maria wird hier die Mutter. Es ist also ja irgendwie extern Gott, der die Situation verändert. Was bedeutet das für uns heute?
Das können wir jetzt hier an der Stelle noch nicht sagen. Ich glaube, wir müssten jetzt erstmal weitergucken, weil das jetzt hier wirklich darum geht, wie wird diese Geschichte von der Geburt Jesu eingeleitet. Ich glaube, das kann man dann erst sagen. Also wir können natürlich sagen, wir haben alle eine Genealogie und für uns alle gilt der Faktor, dass wir mehr sind als unser Gezeugtwerden durch unsere Eltern. Das wäre ja auch schrecklich. Also es wäre für alle schrecklich, die eben schreckliche Eltern haben. Sondern dass wir eben auch hierin stellvertretend eine Zeugung ist, die uns zu dem Wesen und zu dem Geist macht, der dann in uns steckt.
Jesus wird geboren. Die Geschichte schließt ja direkt an. Es ist ja auch keine leichte Geschichte, weil Maria aufgrund dieses Problems, dass da eben in dem Sinne nichts gezeugt wurde, die ist ja auch nicht mit Josef verheiratet, die sind nur verlobt, aber sie ist schwanger. Das verdeutlicht dir der Unterschied, vorher immer zeugte, zeugte, zeugte und jetzt eben nicht mehr.
Es wird jetzt ja nochmal deutlich gemacht, was es heißen soll. Also die Genealogie geht jetzt in eine Geschichte auf und dann steht aber, die Geburt war eben so. Josef und Maria waren verlobt, aber hatten noch keinen Geschlechtsverkehr. Es ist also unmöglich, dass da eine Zeugung stattgefunden hat. Und trotzdem war sie schwanger, und zwar vom Heiligen Geist. Und das heißt, es ist schon relativ klar, für den Text ist es klar, dass es einfach geht. Und das ist wie an anderen Stellen, die wir schon hatten, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal die Zeugung durch den Heiligen Geist einfach als gegeben hin, fragen uns nicht so sehr, wie das jetzt im Detail geht, sondern gucken, was ist eigentlich der Zugewinn, wenn wir das als Voraussetzung erstmal annehmen. Weil das Problem, was er dann hier hat, ist ja gar nicht so sehr, dass es der Heilige Geist war, der hier geschwängert hat, sondern dass sie einfach überhaupt schwanger ist. Das ist Josef wahrscheinlich in dem Moment ja auch nicht klar. Und jetzt wird aber die geistliche Zeugung bei Maria eigentlich parallel gesetzt durch ein Erlebnis, was Josef dann hat. Weil Josef, der sieht, dass seine Frau schwanger ist und die sind ja noch nicht, also sind gerade verlobt und nicht verheiratet. Und das ist natürlich ein ziemlicher Downer, würde ich sagen, ne? Also kann ich total gut nachvollziehen, der will es weiter suchen und sagt, nee, also da steht zwar, er will auch für Maria und so, dass sie jetzt nicht in Ungnade fällt, aber eigentlich kann ich mir vorstellen, möchte er eigentlich aufs Weite kratzen, weil das ja nicht so eine leichte Geschichte ist. Also wenn man es hochrechnet, muss er dann für die Kinder, die er selber nicht und so. Und dann wechselt der Text wieder auf eine andere Ebene, weil in dem Moment, in dem er sich dazu entschließt, kriegt er im Traum, also nicht, Gott erscheint hier nicht, stellt sich nicht auf die Straße und redet mit ihm, sondern erscheint im Traum, weil das die Weise ist, wie Gott erscheint. Da erscheint ihm ein Engel und er spricht mit ihm und sagt, also setzt ihn nochmal in diese Linie rein, ne? Sag, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht. Also das ist das Erste, was er sagt. Das ist ja dann auch das, was auf dem Feld nochmal die Hirten gesagt kriegen, als die Engel da vom Himmel geschwirrt kommen. Da sagen die auch, fürchte dich nicht. Also ich bin Peace, ich will was Gutes, muss keine Angst vor mir haben. Und sagt ihr dann, dass er bei der Frau bleiben soll und dass die einen Sohn gebären will. Also erzählt ihm sozusagen, gibt ihm einen Spoiler auf die Geschichte, damit er weiß, was passiert und nimmt ihn so mit rein, auch in die Wichtigkeit, die er hat, wenn er jetzt da bei seiner Frau bleibt.
Wir haben also den Wandel in der Geschichte. Diese Linie wird in dem Sinne weitergeführt durch die Vaterschaft, nicht durch die Zeugung. Josef nimmt Maria zu sich als seine Frau. Hier in der Bibelstelle steht dann eben noch, dass er nicht mit Maria schlief, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte.
Genau, und damit wird er der erste Zeuge dafür, dass das seine Richtigkeit hat so und dass es funktioniert und dass es auch notwendig ist und dass er, dass sein Anteil und sein Teil der Vaterschaft ist, das zu ermöglichen und sich dem nicht in den Weg zu stellen.
Er wird Zeuge, das finde ich hier passend, weil man könnte ja jetzt wieder, es ist eine Bibelgeschichte, es ist ein Text, man könnte jetzt wieder die Geschichte so weitererzählen und dann darüber nachdenken, was er tut oder nicht. Aber die Message ist hier ja einfach, er wird der erste Zeuge.
Und das ist gar nicht so leicht, weil es eben so unglaubwürdig ist, alles. Und es braucht aber dieses Zugeständnis und dann auch den Schutz derer, damit es überhaupt in die Welt kommen kann. Also dieses aus Geist geborene Kind kann nur in die Welt kommen, wenn es in einer von Anfang an bedrohten Umgebung den Schutz bekommt, den es braucht, damit es sich entfalten kann. Und das ist schon äquivalent zu dem, was für uns alle gilt, wenn wir in die Welt kommen, dass wir den Schutz, deswegen auch Kinderrechte, dass wir den Schutz haben, uns nicht als Eigentum von irgendjemandem zu verstehen, sondern als eigenständige Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, damit sie sich entwickeln können. Ja, dass sie das kriegen in dieser Welt. Und das ist eigentlich die symbolische Geschichte dafür. Und hier wird es jetzt noch heikler, weil es um etwas Unsichtbares geht. Es geht um den Geist, der hier in Form dieses Kindes geboren wird.
Also ein Kind, in dem ein gewisser Geist zutage kommt oder entsteht, durch den dieser Geist leuchtet, braucht aber den Schutz von Josef.
Genau, also es geht ganz leicht, das nicht zu sehen und zu sagen, das geht alles nicht, das gibt es alles nicht. Hat keinen Sinn, totgetrampelt. Dann hat dieses Kind und diese Verletzlichkeit, in die man sich reinbegibt, wenn man sich dem stellt, keine Chance.
Puh, Jesus hat Schwein gehabt, dass er diese Chance bekommen hat.
Also wiederum, es ist ja von dem Auferstandenen her gedacht, aber dass es so prekär erzählt wird, also das hat ja, also das zeigt, dass es auch so prekär bleibt bis zum Schluss. Also bis hin zu dazu, Auferstehungswahrheit immer wieder zu stellen, die bleibt immer angefochten.
Und das steht dann ja tatsächlich sehr zum Kontrast zu den typischen Krippengeschichten, die im Gottesdienst an Weihnachten erzählt werden, wo einfach Maria und Josef irgendwo langlaufen, einen romantischen Stall finden und da das Kind gebären. Da fehlt ja einfach der ganze Anfang.
Ja, absolut. Also auch die Weihnachtsgeschichte bei Lukas ist natürlich härter, als sie dann verkitscht dargestellt wird. Aber wenn man eben erst anfängt wenn das so zu einer Ikone wird und die Krippe irgendwie nur so zum Sinnbild für die heile Familie oder für den heiligen Moment der Geburt oder für den perfekten Moment, der eben nur an Weihnachten ist und alle müssen darauf hinarbeiten und in der Familie muss Harmonie sein und so. Das verkennt meines Erachtens nach ein bisschen die Geschichte und die Texte davor und auch danach helfen eigentlich aus dieser Kitsch-Szene rauszukommen oder aus diesem Schneekugel-Dings da rauszukommen. Aber dann wird sie eben auch ein bisschen unbequem.
Gegen unbequeme Geschichten habe ich nichts. Gute Argumente, warum man sich doch an Weihnachten streiten kann. Nein, Spaß beiseite.
Also es heißt dann hier weiter, der hat hier einen richtigen Laberflash, der Engel im Traum von Josef. Er sagt, denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Wird nicht weiter erläutert. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem wird sie den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Also es wird hier jetzt in den Traum, also wieder eine Verwicklung, in den Traum, dem Josef in dieser historischen Situation die ganze Prophezeiung aus dem Alten Testament mit reingegeben. Also das, was jetzt passiert, ist auch angeknüpft an das, was vorhergesehen ist. Und die Quintessenz ist, dass in diesem Ganzen Gott uns zeigt, dass er mit uns ist.
Matthäus ist wirklich ein kluger Geschichtenschreiber, wie er hier alles verbindet. Und letzten Endes, Josef übernimmt Verantwortung.
Genau, und man könnte jetzt aber ja schon überlegen, wie macht er das? Wieso kann der das?
Er kann es ja nicht direkt. Er zweifelt ja, es ist ja unklar, was passiert. Also er braucht diesen Traum, um zu bleiben. Er ist sich ja unsicher. Man weiß nicht, ob er es aus eigener Kraft geschafft hätte, bei Maria zu bleiben.
Genau, er wacht dann auf. Also das ist ja auch eine interessante Daseinsform das oder Darreichungsform der göttlichen Botschaft. Das kennt man ja auch so ein bisschen, dass sich manchmal Sachen über Nacht auch entscheiden oder man eine andere Richtung nochmal kriegt. Manchmal sind es nicht Engel, die einem erscheinen, aber vielleicht einfach so ein Bauchgefühl. Nochmal eine Nacht drüber schlafen. Aber genau, er braucht eigentlich das Angesprochensein im Inneren auf seinen Geist und das Stabilisiertwerden vom Geist selbst, um im Äußeren, wo er es nicht sehen kann, da sieht er ja, er sieht ja nur von außen seine Frau, in der etwas passiert, von der er sich nur vorstellen könnte, dass das durch Sex passiert ist. Und jetzt soll er da, obwohl er weiß, dass er es selber nicht gewesen sein kann, jetzt soll er da den Raum halten. Und er kann es nur, erzählt uns die Geschichte, weil er selbst eine innere Gewissheit kriegt, dass das irgendwie seine Richtigkeit hat. Also es ist ein sehr fragiles und zugleich sehr sicheres Gerüst, es ist ein Zusammenspiel. Weder Maria hätte es alleine machen können, noch Josef hätte es alleine machen können, sondern es geht darum, eine Situation zu schaffen und eine Beziehung und ein Verhältnis, in dem sich das ereignen kann, in das hinein, das gezeugt werden kann und wo es dann auch hineingeboren werden kann, in diese Atmosphäre rein, in diese geschützte Atmosphäre von Josef, der weiß, ich bin jetzt dazu da, die auch zu beschützen darin.
Weil die weiteren äußeren Umstände sind ja dramatisch, in denen sie sich befinden.
Genau, das wird ja auch immer dramatischer. Das besprechen wir aber in der nächsten Folge. Clara, was sagst du zu der Geschichte?
Ich finde die Geschichte gut, aber auch herausfordernd, weil sie in dem Sinne auch kein Ende hat oder nicht in sich geschlossen ist, sondern halt wirklich den Anfang klar macht und verdeutlicht, dass es doch Tiefgang hat. Und man auch ja sehr viel, schon wo die ganzen Zeugte, die ganzen Namen, die da stehen, es sehr viele Geschichten gibt von Personen, wie diese eben Gott begegnet haben, welche Fehler sie im Leben gemacht haben. Also das ist schon komplex.
Wenn wir da jetzt nochmal über den Anfang reden, also den Anfang von allem, kannst du dich denn dran erinnern, an welcher Stelle bei dir, wie der Anfang war, sich dann auch gezeigt hat, in der Art, wie es geworden ist, also sowohl im Guten wie im Schlechten. Also zum Beispiel gibt es ja dieses wirklich schreckliche Gedicht. Nein, es ist nicht schrecklich, aber dass es immer zitiert wird, ist schrecklich. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ne? Also dass wie eine Sache anfängt, so, also vom Prinzip her geht sie auch weiter.
Okay, ich kenne das Gedicht, ich finde das schön, aber ich finde es schlimm. Dann würde ich ja an allem festhalten, das mit einem Zauber begonnen hat und stellt sich als furchtbar heraus. Und ich denke, nein, nur weil der Anfang voller Zauber war, wird es auch noch gut ausgehen. Nee, aber hier der Bruch. Es gibt diese Blutslinie, die meine Familie ist. Und dann der Bruch eben mit Jesus, Maria und Josef. Es gibt ja auch heute viele Menschen, die sagen, ja, X und Y ist meine Wahlverwandtschaft. Es erinnert mich jetzt daran.
Okay, das war ein Gedankensprung. Ja, okay, also das wäre nochmal der Punkt, dass hier angezeigt ist, dass wir nicht festgelegt sind auf die Blutslinie, aus der wir kommen, sondern dass wir hier die Möglichkeit kriegen, auf eine andere Gefolgschaft, auf eine andere Art von Gemeinschaft, von vielleicht auch Familie, von Glaubensfamilie.
Die Christenfamilie, Judith.
Ja, das ist auch, ich weiß, man sagt ja auch Glaubensgeschwister und liebe Brüdern und Schwestern und so. Genau, in dieser Logik, okay, manchmal ist es mir dann zu familiär. Also es ist auch ganz gut, wenn die Wahlverwandtschaft dann auch, ja, dass da auch eine klare Trennlinie ist zwischen diesem, also zwischen diesem Bild auch, ne? Ich habe eine Familie und aus der komme ich, weil Familien eben auch so unterschiedlich und zerrüttet sein können. Und das ist ja ein ernster Punkt. Also habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich mich geistlich oder geistig anders entwickle, wenn da was aufgeht, wenn ich jetzt wie in diesem Fall dann dieses Kind, was da geboren wird, unter kritischen und angefeindet in die Welt kommt und dann immer größer wird und die Idee, die es hat, eben so ist, dass es mich trägt, auch zu was anderem trägt, unter Umständen eben auch von meiner Familie, die an einem ganz anderen Punkt ist, ja, da auch mich trennen kann von der. Trennen, das wäre jetzt negativ gesprochen, oder mir auch die Möglichkeit gibt, mich dahin dann zu entwickeln. Und was ist das dann eigentlich für eine Lebensform? Die bleibt ja auch utopisch, ne? Also in Gemeinden ist manchmal auch so dieses Bild, dass man sagt, wir sind eine große Glaubensfamilie. Das ist aber sehr, sehr, sehr gefährlich, weil natürlich die dysfunktionalen Muster, die in normalen Familien auch manchmal so vorherrschen, dann in Gemeindestrukturen sich auch wiederfinden können. Also wir kommen aus dieser komischen Sache dann auch nicht raus, wenn nicht deutlich wird, was ist das denn eigentlich für eine Gefolgschaft?
Ja, ich persönlich finde, Christengemeinschaft und Wahlverwandtschaft kann man ja auch nicht gleichsetzen, weil ich wähle mir ja nicht aus, wer von diesen Leuten sich als Christ bezeichnet. Und deswegen ist es ja automatisch nichts, worüber ich irgendwie verfüge.
Genau, also für die Christengemeinschaft gilt es dann aber auch, also die Leute, die jetzt hier in dem Stammbaum drin sind, das sind ja auch, da sind auch Rabauken dabei. Also ich erbe auch eine Geschichte von Glaubensbrüdern und Schwestern, wenn ich das jetzt so will, mit der ich mich auch auseinandersetzen muss oder darf, um rauszufinden, wo ich mich eigentlich einpositionieren kann. Aber in dieser Geschichte, in die Jesus dann hineingeboren wird, wird etwas geboren, also wird passiert sinnbildlich etwas, was für mich eben zeitlos trotzdem auch noch gilt. Nämlich, dass wenn der Geist geboren wird in etwas hinein, dann ist das immer eine hochfragile Sache, weil ich ihn erstmal nicht sehen kann. Und ich erstmal Vertrauen haben muss und einen Raum schaffen muss dafür, dass das, was erstmal klein ist, überhaupt groß werden kann, auch wenn alles dagegen spricht. Und hinterher ist es ja immer leicht, dann zu sagen, ah ja, sicher, hinterher habe ich doch immer schon gesagt. Aber das ist ja eine Geschichte, die ganz viele Start-up-Leute immer wieder erzählen, ist, dass sie sagen, am Anfang hat wirklich keine Sau daran geglaubt. Und ich war ganz alleine und meine Familie hat dagegen geredet und die haben alle gesagt, das wird nichts und mach doch mal was Ordentliches und wie kannst du dein ganzes Geld da rein investieren. Und jetzt, wo ich erfolgreich bin, sagen alle, ja, stimmt und habe ich doch auch gesagt und ich war doch eigentlich von Anfang an dabei. Und dann gibt es aber auch die Erzählung von denen, die sagen, es gab aber auch Leute, sonst hätte ich es nicht geschafft, die waren von Anfang an, auch obwohl alles gegen mich gesprochen hat, irgendwie auf meiner Seite und ohne die hätte ich es nicht geschafft. Und das wäre vielleicht so ein Sinnbild dafür, was jetzt hier passiert und warum diese Geschichte unabhängig von jetzt den Protagonisten so einen wahren Kern hat für mich.
Und wie es dann weitergeht mit dieser Geschichte, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss!